Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute am Mikro euer Lieblingsschwabe, Benedikt Deutsch. Bei mir zu Gast ist heute der liebe Dennis Di Pasquale. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Dennis.
Yes, passt, ja. Mich gut schon.
Passt, dann lassen wir das genauso laufen. Dennis sitzt die nächsten Monate in oder auf Bali?
Korrekt, ja. Seit Anfang April. Erstmal, ich sag mal, auf unbestimmte Zeit. Ja, Rückflugticket hatte ich noch keins, aber klar, wenn es nach einer Zeit irgendwie langweilig wird oder sich nicht ganz so entpuppt wie geplant, einfach als Disclaimer, ne, weil ich manchen Kunden gesagt habe, ich bin erstmal hier und nicht für den Rest meines Lebens, weil ich das noch nicht weiß. Genau, will da keine Verunsicherung stiften.
Yes. Aber Dennis, wie machst du das dann, wenn jetzt ein Kunde spontan eine Zulassungskarte braucht, weil er in 2 Stunden aufs Landratsamt gehen muss, um sein Auto anzumelden? Der kann ja gar nicht vorbeikommen.
Das stimmt, der kann nicht vorbeikommen. Das wird in der Tat schwierig, auch wegen der Zeitverschiebung. Gut, die meisten Kunden, Kfz ist sowieso nicht so mein Fokus, aber die meisten Kunden, wenn wir rechtzeitig Bescheid geben, besorge ich den eine oder am besten, ich schicke den Navi-Link raus. So mache ich es meistens bei Kfz. Mhm. Genau, ist jetzt, wie du weißt, nicht das schönste Geschäft und einfach auch nicht mein Fokus. Diese ganzen Zusatzklauseln, Optionen kenne ich mich gar nicht aus, auch wenn ich schon etliche Verträge vermittelt habe. Nicht meine Sparte.
Völlig okay. Ich bin gespannt, wir quatschen später drüber, wie das Leben in Bali als Versicherungsmakler ist, was es für Vor- und Nachteile hat. Aber als allererstes, wie es alle wissen, möchte ich dir jetzt 5 schnelle Fragen stellen. Ja. Es wird so sein, wenn ich das Gefühl habe, dass du irgendwas nicht beantworten möchtest, dann werde ich dich entweder rauslassen oder noch tiefer bohren.
Alles gut, bin ganz offen, authentisch. Hab das, fast nichts zu verbergen, von daher.
Das weiß ich und genau deswegen bist du heute hier, weil du ganz viele Sachen anders machst, als es üblich ist. Was ich persönlich ziemlich geil finde und ich freue mich, nachher mit dir darüber zu quatschen. Frage Nummer uno liebe ich jetzt schon. Wenn sich jemand auf einer öffentlichen Toilette nicht die Hände wäscht, sprichst du diese Person darauf an?
Nein, auf keinen Fall. Gut, hat jetzt nichts mit Versicherungen zu tun, spannende Frage, aber per se, mein Gott, also ist jetzt, soll ich sagen, Natur des Menschen, wird man jetzt nicht von sterben, ein paar Bakterien tun auch mal gut, sage ich immer, ja, vielleicht auch da ein spannender Fakt, ich nutze seit Jahren kein Shampoo und selten Duschgel, finden glaube ich jetzt einige auch nicht so toll und würden mich dann eher nicht berühren, aber ich fahre damit ganz gut und ja,
nee, okay,
eine gesunde Haut.
Ich ganz ehrlich, ich glaube, ich würde auch niemand ansprechen. Das Einzige, was echt immer geschwind ich schon gesehen habe und was ich nie machen würde, wenn man sich quasi zum Beispiel auf einer Versicherungsveranstaltung auf dem Klo begegnet, der eine vom Klo kommt oder vom Pissoir wegläuft und der andere gerade rein und man sich dann die Hand gibt zur Begrüßung, wo ich mir denke, vorm Waschbecken hätte ich das nicht gemacht. Also, weil da weiß ich ja, dass es noch nicht zum Händewaschen kam.
Das stimmt, ja. Wobei ich es mir seit Corona angewohnt habe, immer so die Faust zu geben oder so, ist generell einfach hygienischer.
Absolut.
Ja, Hände schütteln mache ich, glaube ich, auch noch ab und zu, aber ja, ist jetzt nicht so das Tollste. Und danach auf jeden Fall Hände waschen.
Absolut.
Mit Seife.
Ist deutlich weniger geworden, Hände schütteln als früher, gell? Kam auch nicht wieder so zurück seit Corona.
Das ist auch mein Eindruck, ja, definitiv. Ist auch gut so, wie gesagt, das ist an sich eine schlechte Tradition, würde ich sagen, aus virologischer Sicht oder dermatologischer Sicht. Absolut. Da so die Bakterien mit der halben Welt zu tauschen, nicht so geil.
Absolut. Die Frage 2 schließt da echt ganz gut dran an. Was ist deine größte Monkigkeit?
Monkigkeit?
Kennst du Adrian Monk, die Serie?
Tatsächlich nicht. Monk,
genau, ja.
Die kenne ich, habe ich nie geschaut, aber ich glaube, das liegt mal auf RTL und so. Ich glaube, meine Freundin hat das mal gesuchtet.
Ich war riesen Fan von Monk. Der hat halt ganz viele Sachen, die er nicht machen konnte, die er nicht machen wollte. Das Besteck musste immer so liegen und halt einfach so, wie beschreibe ich es jetzt, eigenartigen Paranoias, einfach irgendwas, wo du ganz extrem 120% bist, wo andere sagen, boah, so wild ist eigentlich gar nicht. Also, was ist da dein größter?
Wenig wie Sheldon Cooper.
Ja, genau. Wir können auch, Sheldon Cooper wäre wahrscheinlich die modernere Variante, ja.
Sagt mir eher was, ja. Und was ist die Frage? Ach so, was meine komischste Angewohnheit ist.
Die,
so.
die größte quasi, ja, genau.
Ja, ich glaube, wir sagen in Themen Gesundheit, ja, sowas wie, ja, duschen schon, aber jetzt nicht immer mit Seife und einfach alles hinterfragen, alles vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch sehen, aber einfach nichts so hinnehmen, nur weil es so ist, weil es alle machen. Einfach immer alles hinterfragen, bin sehr wissbegierig, bilde mir immer meine eigene Meinung, sei es jetzt hinsichtlich veganer Ernährung, vegetarischer, ob man die Seife benutzt oder jedes Produkt, was ich im Bad habe zum Beispiel, da kenne ich alle Inhaltsstoffe. Also ich habe jetzt kein Produkt, wo ich nicht alle Inhaltsstoffe kenne und mit ChatGPT geprüft habe zum Beispiel. Also alles, was ich mir auf die Haut trage, angefangen bei der Zahnpasta auch von meiner Zahnbürste, das habe ich alles damals durch Google, jetzt durch ChatGPT gejagt. Einfach die Inhaltsliste und frage ihn, sind irgendwelche Inhaltsstoffe davon bedenklich? Habe ich einmal gemacht, dann sind 80% meiner Badartikel rausgeflogen, sind nur noch ganz wenige geblieben. Ja, das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich und monkig und viele würden es als Angst vor Kontrollverlust beschreiben. Ja, ich habe auf jeden Fall Angst, die Kontrolle zu verlieren und probiere immer alles in meiner Kontrolle zu haben und nicht dem Zufall zu überlassen, definitiv.
Das ist krass. Einerseits ist es irgendwo beängstigend, andererseits aber auch brutal respektabel. Also ich folge dir ja auf Social Media und bin immer wieder beeindruckt, wie viel du hinterfragst und was dich alles beschäftigt, macht und tut. Also ich finde es wahnsinnig spannend, von außen zu beobachten, kann mir aber auch vorstellen, dass es echt anstrengend ist.
Okay, cool, das mal so das Feedback zu bekommen. Interessant, wie das wirkt. Anstrengend.
Also was für dich anstrengend, wenn du halt wirklich immer Sachen kontrollieren möchtest und die Kontrolle drüber behalten willst?
Spannende Sichtweise, habe ich mir so noch nie die Frage gestellt, ob das für mich anstrengend ist. Irgendwie ist das auch so eine Art Hobby geworden und irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie wenn man jetzt sein Geld einteilt und Budgetierung hat und so, irgendwann gewöhnt man sich ja dran. Das ist ja jetzt auch nicht anstrengend, würde ich sagen. Von daher, ich habe da einfach meine Routine, wenn ein neues Produkt in Frage kommt, dann scanne ich das einmal, habe da, ich sag mal, meinen Prozess, wie ich da vorgehe. Nö, anstrengend ist das nicht. Also es macht einem vielleicht manchmal das Leben ein bisschen schwieriger. Mhm. Wenn man jetzt in manche Restaurants jetzt eher nicht essen geht, gestern zum Beispiel, hier gibt es so einen Spätzle-Laden, der heißt irgendwie Spätzle-Waggon oder so, von so zwei Deutschen hier. Und haben wir uns total darauf gefreut, den ganzen Tag Spätzle, Käsespätzle zu essen, passend deiner Herkunft. Und so ein Handkäse oder wie nennt man das, Fleischkäse. Mhm. Oder in Bayern heißt das, glaube ich, wieder anders, ne? Auf jeden Fall, genau. Und da sind wir halt vor Ort gewesen. Das sah jetzt nicht ganz so appetitlich aus und hab dem Laden jetzt nicht vertraut. Ja, aber ansonsten, nö, also anstrengend. Okay. Ist es zumindest aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung nicht. Nö, das macht eher Spaß und ist einfach verantwortungsvoll, würde ich mal sagen. Ne?
Also, absolut, absolut. Und das ist ja, wenn du damit glücklich bist, ich finde, das ist wie immer so, das Allerwichtigste.
Richtig, genau. Ich mach das ja nicht, weil ich muss oder einen psychischen Zwang hab oder so, sondern es fühlt sich richtig an und ich halte es für das Richtige, nur ja, Dinge auf seine Haut zu tragen, wo man grob weiß. Wobei in Restaurants gehe ich ja auch essen, da weiß ich ja auch nicht, ist das sauber gewaschen, haben die da reingespuckt, was haben die mit dem Essen vorher gemacht, wo haben die das gekauft, ist das Bio-Essen? Da denke ich mir auch immer wieder, wie paradox. Oder noch ein besseres Beispiel, würdest du eine gebrauchte Matratze kaufen auf eBay und darin schlafen?
Niemals. Aber im Hotel ist kein Stress, ja.
Genau, das ist eigentlich so dumm, ne? Also jeder wird Nein sagen, aber jeder pennt dann im Hotel, wo nicht eine Person drauf geschlafen hat, wie bei einer gebrauchten Matratze. Nein, hunderte, tausende verschiedene Personen mit ihrer Bakterien zusammensitzen und haben auch geschlafen und wir haben kein Problem damit.
Ist irgendwie
total irrational und dumm, also ja.
Ja, wahrscheinlich, aber im Hotel, du siehst ja dann, wenn du in das Hotel kommst, einfach ein schön gemachtes Bett und es ist schon einfach gut präsentiert, wie wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und eine durchgelegene oder was schon, wo das so ein bisschen so gelblich ist, weil halt schon Schweiß oder ich weiß nicht genau, was es ist, die würdest du dir einfach nicht kaufen. Und im Hotel ist es gut präsentiert.
So ist es. Plus gut, man könnte sagen, wo selbst schläfst du nur eine Nacht drauf. Zu Hause ja langfristig, dann will man was Gutes, Neues, Geiles haben. Ja.
Absolut.
Frage aber nein, wie gesagt, das ist kein Zwang, also fühlt sich nicht so an.
So war es ja gar nicht gemeint, das war einfach je mehr Arbeit man sich macht, umso anstrengender ist es einfach. Also so doof es klingt, wir beide haben uns drüber unterhalten zum sagen, ist ein Apple MacBook Airbook, ein Apple Air? Nee, Quatsch, yeah. MacBook Air, danke so. Ist es ein gutes Gerät für einen Versicherungsmakler? Wir haben dreimal hin und her geschrieben, du sagst, ja, taugt. Ja. mir würde das jetzt in sowas zum Beispiel schon ein extrem gutes Gefühl geben, weil du dich damit beschäftigt hast und du mir sagst, Benne, kannst du machen, dass ich nicht mehr ganz so viel machen muss, bevor ich mich entscheide, dieses Teil zu kaufen.
Klar, also man hat immer, glaube ich, in jedem Bereich Personen, denen man vertraut. Manche mehr, manche weniger, ja. Also bei so einer Entscheidung, ja, wie gesagt, bin ich immer Freund davon, sich selber ausgiebig ein Bild zu machen. Andere wollen das nicht, die gucken dann lieber irgendwelche YouTube-Channels oder fragen Leute wie mich, die sich damit beschäftigen, vertrauen denen. Kann man auch machen, wie gesagt. Also ich bin halt eher die Sorte, die selber sich damit beschäftigt, aber weil es mir auch Spaß macht, weißt du, Computer, MacBook war schon immer mein Hobby, also ja. Von daher war ja MacBook Air, das neue, hat damit machst du auf jeden Fall alles richtig. Um den Schwung zur Versicherung zu schaffen, habe noch nie verstanden, wieso die meisten Vermittler Windows nutzen. Wirklich ist bis heute ein Mysterium, aber gut.
Ist tatsächlich so, als ich gestartet habe, gab es halt wirklich noch Programme, die du dir runtergeladen hast, quasi wirklich offline zu arbeiten. Und da war, glaube ich, schon Windows deutlich im Vorteil gegenüber Apple.
Das stimmt, ja. Gibt, glaube ich, heute noch VHV, irgend so ein Programm, was man downloaden muss und ja. Das meide ich dann einfach, jo. Aber in der Regel braucht man das nicht, die meisten Programme sind ja webbasiert. Zum Glück.
Was auch gut so ist. Frage Nummer 4 finde ich überragend, weil mir kommt immer eine Sache, die wird meine Freundin jetzt antworten, sofort in den Kopf. Welches Essen ist bis zu einem gewissen Punkt richtig geil, aber quasi, wenn du ein Tick zu viel isst, wird's eklig. Also, Pia würde immer sagen, Weißwürste oder rote Wurst oder so, dass das einmal ganz okay ist, aber wenn du quasi eine zweite oder eine dritte isst, dass dann irgendwann echt immer komplett kippt.
Ja, das kann ich mir vorstellen bei so Fleisch, verarbeitetem Fleisch. Ich würde sagen, bei allem, was irgendwie fettig, salzig ist, hat man irgendwann zu viel. Auch Tiramisu kann ich auch viel essen, aber irgendwann ist das einfach zu viel. Ja, ich liebe Tiramisu. Wenn ich mir irgendwann was gönne, dann meistens Tiramisu und teste es überall in den Restaurants und rate es dann für mich. Aber ja, das ist schon so was, glaube ich, wenn da zu viel ist, das ist halt sehr fettig, sehr viel gesättigte Fettsäure, das fühlt irgendwann sich dann kippt. Eklig an.
Bei mir ist es, ja. Ich bin kein Tiramisu-Fan, ich bin Team Tartufo. Da Tartufo, esse ich fünfmal im Jahr und freue mich jedes Mal, wenn es irgendwo auf der Karte steht.
Das ist geil, ja. Und so ist auch immer was Besonderes, das kennt man sich auch nicht jeden Tag von daher.
Absolut nicht. Ja. Die Frage wird es bei dir, die jetzt kommt, die wird bei dir überragend, weil ich echt glaube, es können ein, zwei Sachen kommen. Wofür könnte man dich auch nachts um 3 Uhr wecken?
Also irgendwelche Events-Sachen, wo ich dann sage, ich bin dabei oder wie?
Ja, oder wenn man sagen würde, hey, Dennis, lass uns mal ganz kurz über BU, PKV, More Nutrition, Risikovoranfrage, also weißt du, was sind so Themen, wofür du brennst, was du ziemlich geil findest?
Ja, auf jeden Fall sowas wie More Nutrition, also Ernährung, ja. Ist seit einigen Jahren definitiv Teil meines Lebens, meines Hobbys, mich da reinzulesen. Das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie nie endet, wo es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Oder auch aktuell in meiner Freizeit das Salz, glaube ich, auch ein Thema, was viele nicht auf dem Schirm haben. Also wie viel Salz sollte man überhaupt essen? Gibt dir das eine Lager, sagt lieber mehr Salz, andere weniger. Egal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, sowas Ernährung, Sport, Technik ganz viel, PKV, BU eher nicht, wie am Anfang gesagt. Also ja, mache ich auch, aber macht mir einfach verglichen zu anderen Sparten am wenigsten Spaß, könnte man sagen. Ja, ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht viele Hobbys. Wenig. Ja, also das ist eigentlich meine Freizeit relativ langweilig, sage ich immer einfach. Guck viel YouTube, viel Technikvideos. Beschäftige ich mit Gesundheit, Tracker, Whoop, Human, Ultra Human Ring. Du hast ja auch einen Whoop, ne?
Ja, nur genau jetzt in diesem Moment nicht an, weil es gerade am Ladekabel hängt.
Okay. Ah, das müsste eigentlich an deinem Handgelenk hängen, ne?
Müsste, wird aber hier am Schreibtisch dann irgendwann zu eng, weil mir die Stecker ausgehen.
Müsste. Ja, das ist auch nervig mit dem Whoop, dass man das quasi zweimal laden muss. Einmal das Akku-Pack und dann nochmal das Akku-Pack danach. Total dumm finde ich das. Ja, auch ein Grund, warum ich keinen Whoop mehr habe, aber ja.
Ja, so ist es. Aber lass uns den Haken an 5 schnelle Fragen machen. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut gespoilert. Der liebe Dennis sitzt in Bali und hat welche Lieblingsthemen in der Versicherungsbranche?
Definitiv PKV, jetzt immer mehr am Kommen, BKV. Altersvorsorge, ja.
Also
BU, wie gesagt, mache ich auch noch, aber die klassischen Sparten, würde ich sagen, genau.
Also so doof das dann immer klingen mag, die großen Pötte und die Sachen, die halt wirklich auch eine langfristige Auswirkung haben und wo man wirklich was drauf haben sollte, wenn man es berät.
Genau so ist es, ja. Das macht am meisten Spaß, da ist die Verantwortung am größten. Ja, wenn der Kunde jetzt unbedingt noch eine neue Privathaftpflicht braucht, weil er keine hat, dann klickt man sich da auch kurz durch oder schickt ihm Abschlusslink. Ja, ah, und Krankenzusatz, finde ich auch ganz toll. Machen gefühlt weniger Vermittler, aber finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Für Leute, die nicht in die PKV können, die haben ja auch einen Bedarf an besserer Versorgung. In Zeiten von 6 Monate auf einen Arzttermin warten und da gibt es echt geile Lösungen. Und ja, von meinem Gefühl her sind da die meisten Vermittler, warum auch immer, weniger bewandert. Obwohl das eigentlich ein attraktives Produkt ist. Also ganz leicht zu beraten, keine großen Gesundheitsfragen, kann Abschlusslink rausschicken. Stornohaftung ist quasi kein Thema, selbst wenn das ein Thema sein sollte. Das glaube ich, weiß ich gar nicht, aber ich glaube bei den meisten nur 12 Monate. Ja, also machst du auch nicht?
Ich habe keine Ahnung, wie lange die Stornohaftung ist, meine ich damit.
Ah, also. Okay, aber du machst auch Krankenzusatz?
Ja, auch ja, nicht? Aber tatsächlich einfach auch kein Riesenthema bei mir. Also
okay.
Es gab eine Zeit lang eine Versicherung, die echt viele gute, vor allem zum Beispiel auch Zahntarife oder so hatte, wo du ganz viel mit Abschlusslink machen konntest, wo
Familie?
Immer quick and easy. Korrekt. wo immer quick and easy war. Und ich sag mal, seit am Zahnmarkt dann ist doch wieder deutlich mehr Ausgeglichenheit herrscht, welcher Anbieter aus meiner Sicht zu priorisieren oder präferieren ist, ist es mit den Abschlusslinks echt deutlich weniger geworden. Und wenn ich bei mir selber schaue, ist es echt überwiegend Zahnzusatz, was ich im Krankenzusatzbereich mache.
Und wenn wir da schon so transparent reden können, wir wollen ja auch den Zuhörern einen Mehrwert liefern, was genau empfiehlst du da? Würde mich interessieren und warum? Weil ich meine, da gibt es eigentlich nur 2 Player, die wirklich relevant sind. Wie gesagt, lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ja.
Ich würde dir mal die Vorlage geben und zum sagen, okay, du darfst deine 2 spoilern und dann ergänze ich oder sag, dass die bei mir auch schon relativ weit vorne sind.
Perfekt, okay, gerne, gerne. Bin gespannt, ob sich unsere Empfehlung übereinstimmt oder auch mit anderen Vermittlern. Definitiv mit weitem Abstand Allianz und Concordia, vor allem bei Kindern. Das sind mit Abstand meine beiden Favorites, haben beide Abschlusslinks online. Der von der Allianz ist klasse, von Concordia ist okay, aber Allianz ist alles, was Prozesse angeht, Digitalisierung. Kann ich auch sagen, hat jetzt keinen großen Einfluss, also hat einen Einfluss, aber jetzt nicht den größten auf meine Beratung. Aber Allianz als Gesellschaft, muss ich sagen, habe ich echt zu lieben gelernt. Ja, die Prozesse sind einfach göttlich aus Digitalisierungssicht. Es ist einfach nur geil, muss man ehrlich sagen.
Okay,
oder?
Das ist dein Eindruck? Absolut. Das ist tatsächlich, finde ich, gerade bei so Krankenzusatzprodukten auch eines der wichtigsten Themen. Die Prozesse müssen funktionieren. Und da geh ich 100% mit. Die Allianz hat da einen überragenden Tarif, den es zu empfehlen gilt. Früher war es eben genauso mit der Barmenia. Überragendes Produkt, überragender Prozess. Da wurde es, glaube ich, aber 2-mal an der Preisschraube und an der Leistungsschraube gedreht.
Korrekt.
Ich vermute, dass es echt mal 99% aller Vermittler, die so in meinem Dunstkreis waren, waren mal Barmenia Zahnzusatzvermittler, einfach weil es gar keine andere Alternative gab.
Definitiv.
Aber da sind wir gleich unterwegs.
Da als Tipp wird, glaube ich, jetzt für die Barmenia jetzt nicht so gut zu hören sein, aber was ich letztes Jahr gemacht habe, nachdem die nächste Anpassung kam, habe einige Verträge umgedeckt tatsächlich, den Kunden natürlich offen über die Vor- und Nachteile informiert. Ja, und dann haufenweise Verträge umgedeckt. Klar, die Staffelung beginnt von vorne, habe aber eher junge Kunden, da war das jetzt kein Thema. Hab das denen erklärt, die sagen, ja passt, der Nachteil ist mir bewusst, dafür spare ich jetzt einen 10er im Monat. Oder was viele gemacht haben, bei Barmenia hatten sie 80%, bei Allianz hatten sie für denselben Preis teilweise 90% bekommen, haben dann 90% gewählt. Ja, und bei Allianz ist es meines Wissens, ne, was ich gehört habe, auch von Vermittlerkollegen, ist ja mit eines der größten privaten Krankenversicherer, auch im Krankenzusatzbereich. Also da ist eine Anpassung einfach aufgrund der Kollektivgröße nicht so wahrscheinlich, wie jetzt das jetzt bei einer Barmenia der Fall war. Genau. Kann natürlich auch da kommen. Aber selbst wenn, dann ist ja ohne Alterungsrückstellungen gewesen bei Barmenia. Da gab es ja, glaube ich, nicht mit Alterungsrückstellungen. Bei Allianz gibt es auch mit Alterungsrückstellungen. Das wäre dann echt ein Nachteil, wenn man da nochmal wechselt. Jo.
Ja. Und das ist genau, Dennis, ich finde, wir haben es jetzt am ersten Beispiel bei so einem kleinen Thema wie Krankenzusatz schon gesehen. Das ist das, was ich mag, dass du einfach feuerfrei Sachen beim Namen benennst. Und ich glaube, wenn wir jetzt deinen Social-Media-Auftritt, worüber du einen Großteil deiner Kunden gewinnst?
Ja, mal mehr, mal weniger. Hat auch in der Vergangenheit immer wieder andere Quellen, aber ja, das macht mir am meisten Spaß. Darauf lege ich Fokus. Ja, wobei, wenn man jetzt auf mein Insta-Profil geht, bin ich ehrlich, ist das nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Da könnte noch viel mehr sein. Ich mache kaum Reels, mache nur Stories. Also aus Algorithmus-Sicht mache ich eigentlich alles falsch. Mhm. Einzige, was ich kann, ist halt ja authentisch frei reden. Ich selbst sein, nichts verbergen, den Leuten das authentisch darstellen. Das ist meine Stärke. Und ja, dadurch kommt der ein oder andere Kunde zustande, obwohl ich jetzt nicht Versicherung-Reels mache. Nicht mehr habe ich mal gemacht. Muss ich auch eigentlich wieder aufnehmen. Prokrastiniere ich seit langem heraus, wie glaube ich so viele meiner Kollegen. Wir wissen alle, wir sollten SEO machen und wir sollten Insta-Reels und wir sollten LinkedIn und ja, da sind wir aber alle irgendwo gleich, hat glaube ich jeder Mensch, mancher mehr, mancher weniger.
Yes. Ist dann ja auch immer so, wenn es einem nicht so viel Spaß macht wie andere Sachen und es einem trotzdem gut geht, dann ist der Schmerz ja manchmal einfach noch nicht groß genug zum sagen, ich muss mich jetzt hier bewegen, auch wenn jeder weiß, es ist immer besser, schon was zu machen, bevor es quasi wehtut. Aber kennt jeder.
Deswegen sage ich immer, jeder ist genau da im Leben, wo er sein soll, so hart das klingt. Mhm. Ja, wie du schon sagst, bin auch happy, kommen genug Kunden so zustande, organisch, ohne dass ich großartig was machen muss. Klar, mehr geht immer. Ja, daher muss ich, glaube ich, noch mal meinen Zielen arbeiten, dass ich noch mehr Gas gebe. Aber es klingt jetzt wieder doof, aber bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem Business, mit meinen Umsätzen, mit meinem Leben. Deswegen ist in dem Fall ein bisschen kontraproduktiv, weil es mehr nach vorne gehen könnte, wenn irgendwie ein Schmerz da wäre oder irgendwie die Hinzu-Motivation ist noch nicht groß genug.
So kann ja, aber so ist doch fein. Was ich ganz absolut. Wirklich, ja. Was ich ganz interessant finde, wenn man jetzt dir auf Social Media folgt, du triggerst immer wieder, du zeigst immer wieder auf. Ich bin Versicherungsmakler eben in deinen Spezialgebieten. Aber es geht im Großen und Ganzen, sag mal, 70-80% ganz oft um andere Sachen. Es geht um Weltgeschehen, es geht um Politik, es geht um Ernährung. Warum? Warum erzählst du so viel aus deinem Leben und warum kannst du damit trotzdem Versicherungen verkaufen?
Sehr gute Frage. Tatsächlich ist das immer... Ja, abhängig davon, wo gerade der Fokus in meinem Leben liegt, wenn er wieder mehr aufs Business liegt, dann werde ich daraus wiederum mehr posten. Da kommen auch mehr Kunden zustande. Also das ist jetzt nicht so, dass ich kaum was über Versicherungen erzähle und trotzdem kommen die Leute wieder auf. Das ist ja nicht in deren Kopf oder in deren Fokus. Mhm. Tatsächlich kommen immer wieder mal welche, trotzdem, wo ich mich dann auch wundere. Aber ja, wenn ich jetzt sage, hey, ich brauche mehr Kunden, dann mache ich einfach mehr den Content darauf, fokussiere mich mehr auf mein Business. Wenn da alles so läuft, wie es ist, dann arbeite ich eher mehr an anderen Baustellen. Aber ja, langfristig soll schon wieder der Fokus mehr aufs Business sein. Und jetzt Umzug und Fitness, war alles sehr viel Fokus geraubt. Aber letztens zum Beispiel ist einer auf mich zugekommen, der meinte, ich weiß, dass du Versicherungsmakler bist. Ab und zu erzähle ich das ja, ab und zu kriegt man das mit, auch jetzt nicht in dem Umfang, wie es sein sollte. Und dann meinte er, so wie du das zeigst, sind bei die Vor- und Nachteile, das schätze ich sehr an dir, sehr authentisch. Gehe davon aus, dass du das bei Versicherungen genauso machst. Ich kenne auch andere Versicherungstypen, die sind alle so altbacken, so intransparent und sie wollen mir einfach nur irgendwas andrehen. Bei dir habe ich nicht das Gefühl, deswegen komme ich zu dir. Genau.
Ich glaube das tatsächlich, ist, glaube ich, von meinem Bauchgefühl her, glaube ich, dass genau deswegen Versicherung dann halt auch funktioniert, weil du authentisch bist, du erzählst viel aus deinem Leben und halt auch viele andere Sachen, die halt, so doof es klingt, deutlich interessanter sind, als im Zweifel sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Aber wenn dir natürlich jemand seit Wochen oder Monaten folgt und dann irgendwann der Moment kommt, wo der Triggerpoint da ist, jetzt ist doch gerade in dieser Sekunde ein Thema, dann bist du vielleicht dann halt doch eher der Ansprechpartner, mit dem man auch das bequatscht. Wenn man davor schon in Kontakt ist, wenn man mitbekommt, dass, wie du sagst, jemand ehrlich, transparent ist und im Zweifel auch Fehler eingestehen kann, glaube ich, dass es auch wichtig ist, weiterhin alles nebenher zu machen und nicht nur Versicherungsthemen zu spoilern oder drüber zu reden, weil das bist sonst nicht mehr du. Und ich glaube, wenn du zu viel Versicherungen machst, schließt du weniger ab, wie wenn du viel Privates machst.
Sehr gute Beobachtung. Habe ich selbst noch nicht gar nicht so gesehen, aber hast du tatsächlich recht. Ich würde sagen, das ist unbewusst, mache ich das eher richtiger, als ich denke, wie sehr ich das quasi richtig mache. Aber ja, an sich ist es genauso, wie du sagst. Ja, also ich gucke auch immer wieder bei großen Versicherungschannels oder auch auf YouTube oder so. Und da muss man halt sagen, wie soll ich es erklären? Also die große Masse, die juckt das einfach null. Also ich will den Namen nicht sagen, aber selbst der größte Versicherungsinfluencer, den wir kennen, wenn ich teilweise angucke, wie viele Videos der macht und so, und wie geil die Videos sind und wie wenig Klicks die dann teilweise haben, denke ich mir, Alter, heftig. Also, wie soll ich sagen, wie wenig Leute aktiv danach suchen, sich wirklich damit beschäftigen und das juckt. Deswegen, wie du schon richtig sagtest, man muss ja eher über den anderen Weg gehen, anders Vertrauen schaffen. Und ja, die meisten Kunden kaufen leider, muss man sagen, auch Vertrauen.
Absolut.
Und das gewinnt man als, ja, durch dieses persönliche eher als nur durch fachlichen, rationalen Content, sagen wir es mal so.
Absolut, weil es einfach auch viel interessanter ist.
Richtig, ist auch so. Versicherung, sage ich auch immer, sorry, das ist einfach langweilig. Unser Job ist einfach fucking langweilig. Wir sind Sesselfurzer, wir machen das, was keiner machen will und machen, ja, ist ja Fakt. Also ist ja auch gar nicht schlimm so, deswegen machen sie auch viele. Klar, manche sind da leidenschaftlicher, manche weniger. Ich finde das Verkaufen und der Prozess, den Kunden zu beraten, PKV, das ist ja wie einfach eine geile Lösung, wie iPhone eine Lösung ist zum Telefonieren, ist die PKV eine Lösung für gesundheitliche Probleme, sagen wir es mal so. Und das ist geil. Aber dann die Risikovoranfrage aufzubereiten, die Gesundheitsfragen durchzugehen, die ganzen Klauseln zu lesen, die Bedingungen zu studieren. Sorry, also gibt's Leute, die es mag. Ich mag das definitiv nicht. Das ist der unspannendste Teil an meinem Job. Aber er gehört dazu und führt keinen Weg dran vorbei aus meiner Sicht.
Jetzt aber oder wie bewusst eine ganz 100% gehe ich mit. Also es ist schon cool, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, wenn du was abschließen kannst, wenn du weißt, du hast jetzt wirklich jemandem geholfen, weil ich finde, das gehört zu den Sachen, die ganz oft vergessen werden. Wir haben in unserer Gesellschaft einen unfassbar wichtigen Job, dass wenn irgendjemand was passiert, einem Familienvater, dass die Familie danach trotzdem weiterleben kann. Emotionaler Verlust oder Verletzung oder Krankheit mal ausgeschlossen. Aber es geht monetär, kann ein Leben weitergehen, wenn wir unseren Job richtig machen. Wenn wir unseren Job nicht richtig machen, dann kann da draußen ganz, ganz viel schief gehen und das schöne Leben ist einfach vorbei.
Ja.
Und deshalb ist der Weg dahin, tut manchmal weh. Und ich habe auch immer wieder Kunden, die zum Beispiel bei einem BU-Prozess aussteigen, weil sie sagen, ist ihnen zu anspruchsvoll, ist ihnen zu viel, beim Nachbar geht's einfacher, dann ist es halt manchmal so. Aber ich weiß, dass wenn ich diesen Weg so nicht gehe, wie ich ihn gehen möchte, dass nachher, wenn was passiert, die Chance, dass halt irgendwas schiefläuft, deutlich größer ist, wie wenn du am Anfang die Hose runterlässt, eine ausführliche Risikovoranfrage machst und dann guckst, welcher Versicherer möchte den Kunden nachher wirklich versichern. Und dann reden wir jetzt, um den Bogen wieder zu dir zu spannen, eine Versicherung, eine private Krankenversicherung, die unter 350 Euro für einen Erwachsenen kostet, die kann im Zweifel langfristig nicht gut sein.
Ist so. Und ja, hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Kann ich dir nur zustimmen. Und da sollte man sich immer wieder vor Augen führen als Vermittler. Hab auch schon Kunden verloren, wie du schon sagtest, weil die ja keinen Bock darauf hatten. Ist halt so. Ja, also muss man halt wissen, was man möchte als Vermittler. Ja, will man irgendwie jeden bedienen und glücklich machen und man weiß, man macht eigentlich gerade das Falsche. Hab ich von einem ehemaligen Mentor gelernt, lieber nicht machen. Macht einem nur Stress. Ja, einfach immer genug Anfragen haben, dass man sich das so ein bisschen, ja, ich sag mal, aussuchen kann und natürlich auch die richtigen Leute anzieht. Ja, also.
Was ich dann jetzt interessant finde, zwei Sachen. Punkt A, wie kamst du zu einem Mentor und wie muss man sich das Ganze vorstellen?
Ja, Mentoren hatte ich viele, würde ich sagen. Also angefangen beim Strukturvertrieb, da habe ich das so kennengelernt und an sich finde ich das sinnvoll. Mhm. Manchmal reflektiere ich auch, wieso habe ich jetzt eigentlich keinen so richtigen Mentor? Also wieso habe ich da niemanden, der mir über die Schultern guckt, mir sagt, wie geht der Weg lang? Glaube ich, ein schwieriges Thema, weil irgendwie denkt man sich auch immer bei Mentoren, ja, wenn die selber das so gut können, wieso machen sie sich einfach selbst? Also bin da sehr skeptisch, was Coaching und so angeht. Auf der anderen Seite habe ich eben selber schon erlebt, ja, wie gut das funktioniert. Ja. Mein letzter Mentor, das ist nicht ganz so gut ausgegangen, würde ich jetzt nicht so vertiefen. Aber ja, der war auf jeden Fall sehr PKV-affin und da habe ich einfach ein Jahr eine krasse Lernkurve hingelegt, habe Leads von ihm abberaten, dadurch sehr viel lernen können, ja, sehr viel Erfahrung sammeln können in kurzer Zeit, die ich durch eigene Kundenprozesse hätte nicht sammeln können. Und ja, habe einfach sehr viele Fehler vermieden und sehr viel richtig gemacht, was der Kollege seit 25 Jahren macht. Hat er mir halt komprimiert mitgegeben und ich bin, sage ich mal, jetzt nicht den richtigen Weg gelaufen, aber eben seinen Weg, der schon sehr vieles richtig macht. Genau. Von daher finde ich das doch sehr mächtig und wichtig. Und ja, müsste ich mir mal irgendwann wieder anschaffen, so einen Mentor, der einem über die Schulter schaut. Gibt sehr viele. Ja, für den Versicherungsbereich eher wenig kompetente meines Wissens. Ja.
Ist ja aber auch so, es ist manchmal einfach auch ganz hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man offen reden kann und der einen dann schon auch dahin drückt, dass man sich bewegt. Also es gibt ja einfach Sachen, haben wir vorher drüber geredet, wo man weiß, man könnte oder man sollte einfach ein bisschen mehr tun. Aber manchmal braucht man nochmal jemanden, der einen da drückt. Ja. Also ich.
Definitiv. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Ich denke jetzt mal, Elon Musk hatte jetzt noch keinen Mentor und so. Der hat irgendwie alles selber gemacht. Aber gut, auch der hatte Vorbilder, Leute, die ihn eventuell gepusht haben. Und ja, am Ende kommt es immer ja, sehr auf die Willenskraft drauf an und was man vorhat, würde ich sagen. Ne? Aber ja, da kann so ein Mentor definitiv helfen, auf jeden Fall.
Das ist zum Beispiel ein Thema, das ich sehr gerne bei dir verfolgt habe, ohne jetzt zu tief auf Elon Musk einzugehen. Ich habe das ganz lang wahrgenommen, dass du riesen Fan bist und inzwischen das Ganze, glaube ich, auch wieder deutlich kritischer siehst, zumindest ihn als Mensch. Und dann wirklich auch sagen müssen, hey, sorry, habe ich damals quasi vielleicht einen Fehler gemacht oder vielleicht zu positiv dargestellt und jetzt schon nochmal deutlich mit einer anderen Waage an so Sachen dann hingegangen bist.
Definitiv. Also du kannst auch ganz offen sagen, stehe ich auch dazu. Also das war immer bei Elon Musk, wo ich sag mal, mich geirrt habe, war er ein Fanboy, hat mich blenden lassen oder bin nach wie vor unternehmerisch betrachtet ein Fanboy von ihm, also was er unternehmerisch macht. Aber ja, andere Ansichten auf die Welt, die er hat oder auf Donald Trump, ja, die sind halt in der Tat problematisch und deswegen verurteile ich sie jetzt unterm Strich und unterstütze sie nicht mehr. Mhm. Hab das aber in der Vergangenheit getan, weil ja, das sind einfach jetzt sowohl Donald Trump als auch Elon Musk, als auch, muss ich auch ehrlich sagen, also bin jetzt kein AfD-Fanboy, wobei das ja nicht weit ist, ne, von Elon Musk, Donald Trump, aber ja, hab die jetzt nicht so verurteilt früher wie andere, die AfD, muss man ganz klar sagen, ich war eher so halt neutral und sag, hey, wenn die Leute die wählen und die haben eigentlich ein paar sympathische und, sorry, muss man sagen, marketingtechnisch sehr schlaue Politiker, ne, also die sind ja auf TikTok, Insta, die sind in Podcasts, die ganzen AfD Leute, die von den anderen Parteien nicht, aber gut, will jetzt auch nicht zu tief reingehen. Und dann habe ich halt ja auf Social Media zugegeben, dass ich mich in denen ja geirrt habe, weil irgendwann kam dann das wahre Gesicht raus. Jetzt auf Elon Musk und Donald Trump bezogen, ja, fängt das an mit irgendwie Grönland übernehmen und so und das ist halt schon crazy, ne? Also von den Machern und geilen Unternehmern, die umsetzungsstark sind, so sie wollen irgendwelche Länder überfallen, das finde ich halt gar nicht cool und dann habe ich halt öffentlich gesagt, die sind nicht mehr cool, ich mag die nicht mehr, habe mich in denen getäuscht, das sind gefährliche Typen.
Aber das gibt ja, sag mal, glaube ich, dir einfach auch einen Vertrauensvorsprung in deiner Zielgruppe dann. Einfach, dass du auch Sachen eingestehen kannst und dann Aussagen auch wieder revidierst. Weil es ist ja schon so, dass dein Leben einfach öffentlich präsent ist.
Definitiv, ja. Und hatte damit auch schon, vor allem was meine politische Meinung angeht, sehr viele Lektionen, die ich lernen durfte und da poste ich jetzt definitiv nicht mehr ganz so viel wie in der Vergangenheit, obwohl da jetzt meine Meinung ja, ich sag mal, eher zu den ja gemäßigteren Parteien ist, würde ich jetzt sagen. Also, wie gesagt, habe vorher nicht irgendwelche rechtsextreme Parteien gewählt oder so, nicht falsch verstehen, aber ich habe es einfach mehr toleriert als andere und ein bisschen entspannter gesehen und sie nicht verurteilt. Das tue ich jetzt schon eher.
Dass, ja, sorry, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das sowohl Vorteile hat, weil man kann wie du quasi Leads generieren, aber man kann halt auch auf die Fresse kriegen, weil die Leute halt Teil deines Privatlebens sind.
Definitiv, aber das ehrlich gesagt passiert auch nur, wenn man über so heikle Themen spricht, wie Religion, Politik, die ich alle in der Vergangenheit, was ich getan habe und nicht unberührt gelassen habe. Ja, war jetzt nicht so schlau. Würde ich es wieder machen? Nein. Bereue ich es jetzt unbedingt? Ja, war halt eine Lektion. Keine Ahnung, Elon Musk macht das nach wie vor oder andere, ne? Die sind da weiter öffentlich. Das schafft auch Vertrauen. Aber am Ende wird man damit, wie soll ich sagen, ist das die schlechteste Methode, Vertrauen zu schaffen, wenn man damit einfach viele verkrault. Also, ja. Deswegen am besten eher weniger über Politik reden, vielleicht so grob sich äußern, wie das viele Influencer machen, dass man wählen gehen soll und so. Ja. Aber jetzt würde ich jetzt nicht mehr viel dazu posten. Wie gesagt, das kann nur in die Hose gehen und das ist einfach ein Thema. Da ist jeder so anders. Also ich kann mit dem größten Apple-Fanboy total cool sein. Wir können überall gleich sein. Dann haben wir aber politisch oder Religion oder was auch immer eine ganz andere Meinung. ja, deswegen einfach, nicht drüber sprechen, wie es so die gängige Meinung ist. Dass, da ist schon was dran. Man muss nicht diese Fehler machen, finde ich, wie ich es gemacht habe. Ja, das hatte auch Konsequenzen, also auch im echten Leben. War nicht ganz so schön. Will ich jetzt nicht weiter ausführen.
Alles gut, aber ja, es gehört einfach dazu. Das, Social Media hat Sonnen- und Schattenseiten, die, egal bei was du tust, einfach immer kommen können. Weil du sprichst ja so viele Leute an, die einfach, bleiben wir einfach bei Apple, einfach nicht immer deiner Meinung sind. Und es kann dann positiv oder negativ ausgehen. Und man muss halt auch mit beiden Sachen dann immer klarkommen. Also ich kann das für mich ja relativ ehrlich sagen. Ich mache inzwischen am liebsten nur noch Beiträge mit Bildcontent, weil mir die Kommentare auf Videos teilweise einfach wehgetan haben und irgendwie mich so genervt haben, dass ich gesagt habe, ich kann es Stand heute einfach so oder will es nicht mehr weitermachen, weil die positiven Sachen für mich nicht überwiegt haben im Vergleich zu den negativen Sachen.
Ja, das, ja, kann ich nachvollziehen. Ist halt, da muss man halt echt eine dicke Haut haben und das halt echt, wie soll ich sagen, da muss man schon ein bisschen sogar fast, würde ich sagen, wie soll ich das erklären? Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen arrogant ist, nicht nur selbstbewusst, sondern arrogant, was viele von Natur aus sind, wird auch manchmal so bezeichnet, weil ich glaube, ich so rüberkomme. Das hilft mir, würde ich sagen, in so Momenten, wenn ich mal überlege. Also du sagst Hater-Kommentare unter Videos, das stört dich, das verletzt exakt dich irgendwie, trifft dich persönlich und das nervt dich.
Also ich hab's da, glaube ich, nie über diesen Punkt hinaus geschafft, mir diese dicke Haut aufzubauen, dass es mich irgendwann nicht mehr gestört hat. Und deswegen war für mich relativ schnell klar, ich glaube, eine Social-Media-Präsenz ist wichtig und richtig, aber ich fühle mich deutlich wohler da damit im Schreiben oder Sprechen als im Videocontent.
Spannende Sicht, ja, auf jeden Fall. Also kann ich nachvollziehen. Mit Hatern habe ich jetzt keine so krasse Erfahrung, aber klar, habe auch mal ein Video gemacht mit, wie heißt der Typ, wo man durch die Wohnung läuft. Der Typ, der durch die Wohnung geht bei Promis oder so, weißt du? Genau, auf jeden Fall habe ich das mal gemacht. Da waren noch ganz viele scheiß Kommentare und so. Jetzt überlege ich gerade, wie habe ich mich dabei gefühlt, wie habe ich das wahrgenommen? Ja, denk mir halt meistens Leute, die haten, das sind halt selber absolute Loser im Leben. Und deswegen denke ich mir so, ja, von unten, wie sagt man, von unten wird gehatet, nicht von oben, das ist so. Deswegen mache ich mir da jetzt nichts draus. Aber wie gesagt, kann voll verstehen, wenn das einem nahe geht, je nachdem, was man schreibt. Und wie du schon sagtest, da kennen die Leute halt einen auch sehr gut. Ne? Also die können dann schon sehr krasse Sachen schreiben und einen genau in die Wunde treffen. Ja, da darf man sich aber auch gegebenenfalls nicht ganz so angreifbar machen. Und manche Dinge habe ich auch gelernt, einfach privat halten.
Nee, verstanden.
Die gehören da nicht rein, ja. Aber verständlich auch, ja. Habe ich jetzt nie so präsent, weil mir das eher selten passiert. Gut, habe auch nicht viel Follower, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Kommt vielleicht immer so rüber, weil ich viele Stories mache, auch viele Reactions bekomme. Total witzig. Also ich habe einfach eine hohe Rate an Vertrauen, an Bindung bei wenigen Leuten. Ja, da habe ich eher wenige Leute, aber dafür kenne ich die sehr gut und die mich. Aber da kommt jetzt nicht so viel, deswegen bin ich da eher unerfahren. Aber ja, klar, wenn man das skaliert. Kann auch sein, dass ich das deswegen nicht mache, weil ich auch unterbewusst Angst davor habe. Weil klar, glaube jeder hat irgendwie Angst davor oder keiner mag das irgendwie beleidigt zu werden und so. Und jeder nimmt sich das zumindest am Anfang ein bisschen persönlich. Ist, glaube ich, einfach ein Prozess, da muss man durch, bis man daran gewohnt ist.
Nee, aber tatsächlich ist ja auch immer besser. Also die bringen ja 100.000 Follower nichts, wenn die nicht mit dir agieren möchten oder auch nicht kaufen möchten. Dann halt lieber 1.200, die potenziell auch Kunden werden können und sich wirklich für das interessieren, was du tust oder wer du bist.
So absolut. Ist es, genau.
Qualität ist wie fast immer. Ich würde jetzt den Bogen spannen. Du schreibst mit einem Kunde auf Social Media, auf Instagram, Facebook, völlig egal. Wie kommt es zum Termin und wie sieht der Prozess dann aus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Der Kunde schreibt mir auf Social Media, dann stelle ich ihm erstmal ein paar Gegenfragen, um so ein bisschen zu evaluieren, was Sache ist, also ob der zu mir passt oder nicht, ob ich ihm helfen kann oder nicht. Ob wir so menschlich zusammenpassen, das finde ich tatsächlich wichtig. Also zum Beispiel unsere Kunden hatte ich auch schon, die hatten ein Problem damit, habe die vorher gefragt, ob ich das Gespräch quasi automatisiert aufzeichnen kann mittels AI. Das macht meine Telefonanlage als auch mein Video-Tool. Aber ich frage immer vorher. Ich sage immer, da ist mein digitaler Assistent, der schreibt quasi mit. So, und dann haben sie am Anfang ja gesagt. Und dann später fanden sie das ganz doof und ich soll das sofort löschen und so. Und ich sag's mal so, Leute, die einen Stock im Arsch haben und ich merke das, die folgen mir aber sowieso nicht, so Leute ziehe ich nicht an. Ja, mit denen hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, wenn ich das merke. Genau, ansonsten, ja, Prozesse ist gerade bei mir sehr, sehr viel im Umbau. Also Ziel ist es, ist jetzt noch nicht ganz so, ja. Aber natürlich Terminbuchungslink nutzen, glaube ich, viele. Das Widget hat auch da mal vielleicht einen Einblick von Calendly auf Zoho. Da haben, glaube ich, einige Kollegen schon so gemacht, finde ich auch ganz spannend, habe mich da inspirieren lassen, aber auch das schon früh erkannt, dass Zoho einfach echt underrated ist. Das ist einfach, wie soll ich sagen, Google Workspace habe ich zum Beispiel die Tage gekündigt, tue ich gerade alles rüberziehen, habe ich jahrelang genutzt und jetzt quasi wirklich alles nur noch auf Zoho fokussieren, weil die für alles eine Lösung haben, sei es von Buchhaltung bis Meeting-Software, also Calendly habe ich heute erst meine Termine übertragen zu Zoho Bookings, also zukünftig kann man dann darüber einfach einen Termin mit mir buchen, die Leute haben meine Zeiten, also alles, was das angeht, automatisieren, das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues, ich hoffe, dass das hier 99% der Vermittler tun, wenn nicht, dann sollten sie schon nichts tun. Genau. Und am besten wäre natürlich, wenn man vorher noch so einen Vorqualifizierungsbogen hat, kann man mit Zoho Forms machen, indem man einfach ein paar Fragen stellt, ein paar Daten einsammelt, die dann direkt im CRM landet. Mache ich auch noch nicht ganz. Ich tippe Sachen noch manuell ein, die ich gar nicht manuell eintippen müsste. Wieso soll ich vom Kunden seinen Namen, Geburtsdatum, den ganzen Mist eintippen, den der Kunde einfach selbst eintippen kann, wie überall sonst wo. Bei Instagram tippt ja auch nicht Mark Zuckerberg mein Passwort ein und meinen Namen, sondern ich selbst. Und da haben die Leute dann kein Problem. Man nimmt sich sehr viel Arbeit ab, kann sich aufs Wesentliche fokussieren. Ja, also zurück zu deiner Frage. Das ist Stand jetzt meine Prozesse, die gerade im Umbau sind aufgrund dieser Zoho-Sache. Das ist alles ein bisschen komplizierter, aufwendiger, als ich dachte. Bin zwar sehr technikaffin, aber Zoho ist schon ja, überwältigend am Anfang, was man da alles machen kann. Darf man echt nicht den Fokus verlieren und wirklich sich auf das Wesentliche fokussieren. Genau, aber das wäre so mein Prozess, also möglichst viel, maximal viel Fokus auf Digitalisierung, Prozesse setzen, dass der Kunde möglichst viel selber eintippt, weil er das ja auch gewohnt ist von seinem Online-Verhalten, das ist ganz normal. Genau, und selber nur den Part übernehmen, wofür es Menschen braucht, also beraten und dem Kunden einfach ein gutes Gefühl geben und ja, den Menschen eben, dem Kunden geben, den er braucht. Der Grund, warum Check24 uns noch nicht alle ersetzt hat, sind wir und dass wir Menschen sind und Check24 eben nicht. Genau, aber das ist so mein typischer Prozess. Also schreiben, Terminlink rausschicken oder in Zukunft dann erstmal einen Fragebogen, um die ganzen Daten aufzunehmen. Dann bucht sich der Kunde selbst einen Termin. Ja, eigentlich keine...
Das heißt,
nichts, was man jetzt nicht erwarten würde,
auszudrücken, ist gerade ein Ziel quasi, die Prozesse zu verbessern, die Spielregeln vorzugeben. Und wenn der Kunde die Spielregeln nicht akzeptiert, wird er nicht Kunde.
Korrekt. Das ist ja auch das Coole. Diese ganzen Sachen, die sind ein Filter. Auch das habe ich von meinem ehemaligen Mentor lernen dürfen, wofür ich ihm auch dankbar bin. Der hatte da einfach einen sehr geilen, naja, aus meiner Sicht nicht perfekten, aber sehr guten Vorqualifizierungsprozess. Also der hat halt einfach das Luxusproblem, dass er halt ja Kunden wie Sand am Meer hat und der will keine Mitarbeiter, hat ein paar Kooperationspartner wie mich damals gehabt. Mich hat er jetzt nicht mehr, aber andere. Und nichtsdestotrotz sind das immer mehr Anfragen, als man abarbeiten kann. Und viele sind halt auch nicht ja, den Kunden, den man haben will. Der hat halt einen krassen Vorqualifizierungsprozess, einfach einen krassen Filter. Und ja, der kriegt halt nur die Guten, die da halt, die es da durchschaffen, die 20 Seiten Formular ausfüllen. Willst du ein Einbettzimmer, willst du ein Zweibettzimmer, ist dir über GOE wichtig? Das sind ja alles so Fragen, das finde ich viel zu viel, weil die meisten Kunden damit nichts anfangen können. Aber er will halt eben die Kunden, die sich schon eingelesen haben, die mit dem allen was anfangen können und die wirklich nur noch einen brauchen, mit dem sie den Antrag stellen können, gefüllt und wo er nicht viel beraten braucht. Ja, das sind halt echt geile Kunden, aber das ist halt auf jeden Fall nicht die Masse der Kunden. Aber das dann würde ich sagen, für so einen Typen, das sind halt auch sehr blaue Kunden, also die wissen ganz genau, was sie tun, da muss man mit Wissen glänzen, was ich ja auch geil finde. Ja, aber wie gesagt, das sind einfach verschiedene Kundentypen. Und genau, darauf liegt mein Fokus. Also das ist mein Ziel. Genau, auch noch da ganz kurz zu, manchmal, wie soll ich sagen, gewinne ich auch aktiv keine Kunden. Also ich vermeide Marketing, weil ich denke mir, meine Prozesse, die sind so scheiße, aktuell noch, da geht noch so viel mehr. Wieso soll ich neue Kunden gewinnen, um sie in diesen Prozess zu packen, der eh ineffizient und kacke ist? Also mir fallen ad hoc 10 Kunden ein aus letztem Jahr, wo ich noch Follow-up machen kann. Wo ich aber kein Follow-up mache, wo wahrscheinlich noch ein Abschluss möglich ist, weil ich scheiß Prozesse habe. Ich habe keine Wiedervorlage automatisch. Ich habe eine Excel hier, eine Excel da. Ich habe da keine perfekte Struktur für den Vertrieb. Deswegen ist es eher doof, sich jetzt auf neue Kunden zu beschäftigen, weil dann, man hat eigentlich auch schon im Bestand. Wenn ich mir mal angucke, wie viel kann ich im Bestand machen? Wie oft habe ich mal geprüft? Ey, willst du mal deine SB reduzieren? Haben wir doch damals gesagt. Oder Kunde X, willst du mal deine BU erhöhen? Einfach da mal nachfassen. Ich glaube, ich habe jetzt 170, 180 Kunden und auch Service oder so, das läuft alles noch nicht. Und manchmal denke ich mir, ich brauche gar keine Neukunden. Allein im Bestand, was ich da rausholen kann, an Mehrwert für die Kunden, an Umsatz, da ist so viel zu tun. Ja, deswegen liegt aktuell mein Fokus darauf, meine Prozesse zu verbessern, viel IT-Sachen. Soll das jetzt jeder so selber machen? Naja, ich glaube, unternehmerisch ist ziemlich dumm, was ich mache. Lieber jemanden abgeben, der sich damit auskennt, aber irgendwie ja, ist da wieder mein Kontrollding. Kann sehr schlecht Dinge abgeben. Mitarbeiter oder damals Vertriebspartner, gar nicht meins. Bin eher der Solo-Kämpfer, der alles so ein bisschen perfekt macht.
Wobei es ja schon mal gut ist,
eher nicht gut delegieren kann.
Mega.
Ich habe viel geredet.
Wobei es ja immer gut ist, wenn man Stärken und Schwächen selber einschätzen kann. Und ich finde, ist ein Lernprozess zum sagen, ich gebe Sachen ab. Zur Wahrheit gehört ja aber auch, wenn dir das Ganze Spaß macht, dann ist es ja nicht nur reine Arbeit, sondern irgendwo auch Hobby. Für mich wäre es der völlige Horror. Und deswegen wäre es doppelt doof, es selber zu machen, weil ich es nicht kann. Und weil es mich anwidern würde, mich damit zu beschäftigen. Wenn du aber sagst, hey, ich kann das ganz okay gut und mir macht es dazu noch Spaß, mich da reinzufuchsen, go for it.
Definitiv. Also ich finde das ultra geil, aber ja, man muss halt auch da immer unterscheiden. Ne? Also sieht man das, wie soll ich sagen, eigentlich hat ja ganz streng genommen, klar, Spaß muss der Job machen, das Unternehmertum, aber wenn man ganz streng ist, oder nach den unternehmerischen Regeln geht, ist das ja eher irrelevant. Also ein Unternehmen ist ja das Ziel Gewinnmaximierung, ist, wenn man das aus den Lehrbüchern nimmt. Ne? Man muss das machen, was effizient ist, den schlauesten, klugsten Weg. Und das ist, gewisse Dinge zu delegieren, nicht selber irgendwie Webdesign lernen und einmal eine Website bauen, sondern lieber das an einen Webdesigner abzugeben. Aber ja, macht halt Spaß. Ja, ich sehe das auch oft, muss ich sagen, zu sehr als Hobby. Da denke ich mir, bist du jetzt aus Hobby selbstständig geworden oder aus Rationalität? Deshalb ist ja eigentlich richtig ist. Wobei ich jetzt Spaß an
absolut
nicht verkehrt
finde.
Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also man darf den Spaß nicht zu viel Fokus einräumen. Am Ende muss man ja Umsatz machen und Mehrwert stiften. Je mehr Umsatz, desto mehr Mehrwert stiftet man. Ist einfach so. Umsatz ist quasi das Messen, wie viel Mehrwert man gestiftet hat. Je mehr Umsatz man macht, desto mehr, das ist quasi das Feedback des Marktes aus, ich sag mal, kapitalistischer Lehrbuchtheorie, dass man einiges richtig macht und vielen Menschen hilft. Von daher muss man das, und das sind halt alles Tätigkeiten, die kriegen keinen Umsatz. Ne? Also das sind keine geldproduzierenden Maßnahmen, an seiner Website, Calendly etc. zu arbeiten. Wenn man sich jetzt natürlich da verrückt macht wie ich, da darf man einfach nicht den Fokus verlieren, sondern sich aufs Wesentliche fokussieren. Der Typ muss einen Termin buchen, die Website muss Kunden produzieren, die muss converten, die muss nicht aussehen wie eine ASA-Website etc.
Ist gut, tatsächlich so, man muss sich da manchmal einfach nochmal, womit verdiene ich Geld und womit werde ich langfristig auch dafür sorgen, dass weiter Leads reinkommen. Ich habe manchmal auch schon die Problematiken gehabt, dass ich mich sehr auf Prozesse oder Umstrukturierung konzentriert habe und dann einfach vergessen habe, das Geld zu verdienen, das ich einfach zum Leben brauche. Und da die Waage halten, ist bei kleinen Maklerhäusern, glaube ich, gar nicht so einfach.
Definitiv, ja. Glaub, das hat auch irgendwas mit Alter und Erfahrung zu tun. Irgendwann checkt man das und legt da mehr den Fokus drauf. Aber ich sehe das bei vielen jungen, neuen Vermittlern, dass sie sich da so ein bisschen verlieren. Ist halt so ein klassischer Fehler, sage ich mal, ja, wo alle irgendwie durch müssen. Ja, aber da bist du nicht allein, definitiv.
Fühlt sich gut an, wenn ich nicht der Einzige bin.
Definitiv, ja. Am Ende merke ich immer wieder, wie gleich wir doch alles sind und dass irgendwie am Ende alle.
Ja, und deswegen finde ich es dann einfach auch zum Beispiel so cool. Ich hatte ja wohl das Gefühl, ich kenne dich, weil ich dich einfach schon seit 2-3 Jahren online verfolgt. Wir haben uns ja aber das erste Mal ja erst vor ein paar Wochen quasi bei einem Interessenverbund getroffen. Und ich finde genau solche Interessenverbünde so mega cool, genau. Weil eben genau für solche Sachen man da gemeinsam dann im Zweifel auch eine Lösung finden kann, weil es Kollegen gibt, die hatten dieses Problem schon, vor dem wir jetzt stehen, und im Zweifel gibt's noch 5 andere, die das gleiche Problem haben, dass man es gemeinsam angehen kann. Deswegen glaube ich, dieses Connecten, das Netzwerken untereinander ist in unserer Branche brutal viel wert. Weil, sind wir ganz ehrlich, Dennis, wir beide machen genau das Gleiche. Und wir könnten jetzt auch quasi in Häusern direkt gegenüber voneinander wohnen. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir Konkurrenten wären, weil wir völlig andere Menschen ansprechen. Sei es allein durch die Zielgruppe, durch das Zielprodukt oder halt einfach auch die Art und Weise, wer wir als Mensch sind. Und deswegen können wir uns auch gegenseitig supporten und hätten beide mehr davon und würden uns nicht in die Quere kommen.
Definitiv. Also das ist ja das Letzte. Also ich denke auch nie in Konkurrenz oder so, weil wir kennen beide die Situation demografisch, dass es einfach viel zu wenig Vermittler gibt, der Bedarf aber weiterhin da ist, beziehungsweise steigt aufgrund von Longevity als Altersvorsorge wichtiger denn je. Aufgrund der Rentensituation natürlich, immer mehr Leute werden DU, vor allem an psychischen Erkrankungen und. Krebsraten steigen, also einfach sehr viele Probleme, wo ja man einfach Versicherung als Lösung braucht, als Teillösung natürlich. Deswegen, nö, das ist gar kein Ding mit der Konkurrenz. Und wie du schon sagtest, ja, der Markt ist zumindest bei Vermittlern, Maklern, die einen geilen Job machen, den Kunden im Fokus haben, ist die Community gefühlt ein Dorf, wo man kennt so alle in Deutschland so ein wenig. Von daher definitiv fand das auch cool da auf der IGVN-Tagung. Wobei ich am Anfang so ein bisschen dachte, boah, krass, voll der Boomer-Verein. Bin ich jetzt ganz ehrlich, ne? Also da nehme ich kein Blatt vor den Mund, aber dachte, Alter, das sind ja nur so ganz alt eingesessene Boomer. Aber dann dachte ich, okay, krass, das sind teilweise echt smarte Leute, die haben einen Haufen Erfahrungsschatz, den wir beide nicht haben, einfach aufgrund der Zeit. Gibt einfach Dinge, die kann man nur durch die Zeit lernen, keine Ahnung, irgendwelche Datenschutzsachen, Gerichtsprozesse, Leistungsfälle, das kommt halt nur mit der Zeit. Also ich hatte noch keinen DU-Leistungsfall oder Risikolebenleistungsfall zum Glück. Also mir ist noch kein Kunde weggestorben. Auch aufgrund der Zielgruppe von mir wird das auch erstmal, denke ich mal, nicht passieren. Und da ist halt schon wertvoll, wenn man einen Älteren hat, der schon irgendwie 30 tote Kunden hat und 30 Mal bei einer Risikolebenleistung beantragen musste. Ja, das kann man halt nicht im Lehrbuch nachlesen, was da für potenzielle Probleme auf einen zukommen. Von daher definitiv.
Und ist ja dann auch immer mega. Also ich liebe ja beide Austausche. Sowohl quasi wir jungen, frischen Makler, einfach manchmal nur mit anderen Ideen, einfach mal aus einer ganz anderen Generation kommen. Aber für mich inzwischen genauso wichtig, und da habe zum Beispiel ich meine Meinung geändert, viele von den Menschen, die wir da jetzt in Fulda zum Beispiel getroffen haben oder auch auf anderen Veranstaltungen, die waren ja auch mal jung und dynamisch und sind so erfolgreich geworden, weil sie damals halt einfach auch Gas gegeben haben, Sachen richtig gemacht haben. Und es gibt viele Sachen, die man vielleicht vor 10, 20 oder 50 Jahren richtig gemacht hat, die auch heute noch richtig sind. Und deswegen ist einfach auch ganz cool, sich auch zwischen, ich sag mal, jung und erfahren auszutauschen.
Definitiv. Also dem ist nichts hinzuzufügen, genau. Deswegen fand ich das auch als sehr wertvoll und weiß auch diese Community und Leute da sehr zu schätzen. Und ja, mein erster Eindruck, wie gesagt, gar nicht böse gemeint oder so, ne, nicht falsch verstehen, aber das ist halt so der erste Eindruck. Den hat man auch, wenn man auf die, wie heißt die, DKM geht oder V-Finanzmesse oder so. Das ist crazy, wie alt unsere Branche ist und die ganzen Leute. Also da sind ja Leute mit dem Rollator rumgelaufen gefühlt. Das ist schon echt krass. Und ja, da appelliere ich auch immer wieder nur an junge Leute. Und hoffentlich kann ich das, glaube ich, auch gut rüberbringen, dass der Job an sich total geil ist und total geile Möglichkeiten eröffnet. Also gibt wenige Branchen, wo man jetzt von überall aus der Welt flexibel arbeiten kann. Man das nur online machen kann. Also Versicherungen sind ein traumhaftes digitales Produkt. Also man verkauft am Ende des Tages das Vertrauen eines anderen an einen anderen. So, das Vertrauen der Versicherung, dass sie die steckt an den Konsumenten. Und ja, man ist einfach Vermittler. Man hat kein physisches Produkt, kein Warenlager, man hat kein Sold-Out, man hat kein Sale. Die Bezahlung ist gut, man wird leistungsorientiert bezahlt. Ja, die Eintrittshürden sind, ja, man kann jetzt leider sagen, ich finde es ja für manche ganz gut. Nicht ganz so hoch, also man kann
nicht leicht
Versicherungsmakler werden. Also von daher, ja, wie gesagt, wenn es komplizierter wäre, wäre ich zum Beispiel vielleicht nicht da.
Hab nicht beendet.
Studiert oder so, hast du studiert irgendwas? Ah, okay, siehst. Vielleicht, wenn das jetzt, keine Ahnung, wie bei Ärzten wären, dass man irgendwie eine Approbation braucht oder so, das wären wir jetzt vielleicht nicht da und viele andere Vertriebstalente. Darum geht es ja am Ende des Tages im Job. Klar, beraten, aber auch Vertrieb machen, verkaufen. Nur wenn man verkauft, ja,
absolut,
hat man am Ende dem Kunden geholfen und Lösungen gegeben. Klar, nicht verkaufen, die der Kunde nicht braucht oder komplett überflüssig sind. Aber gut, das checkt der Kunde auch hoffentlich selbst. Deswegen kann ich nur appellieren, auch an Leute, die vielleicht, weil ich das jetzt in meiner Story teilen werde, von mir zuhören, kann ich immer wieder nur sagen, werdet Versicherungsmakler, das ist ein geiler Job. Sehr underrated, glaube ich, ist hier mit einer der unbeliebtesten Jobs. Ja, kann ich nicht ganz verstehen. Also ich würde sagen, also gut, man hat halt keine soziale Anerkennung, ne? Das, wenn einem das halt wichtig ist, ne? Also ich kenne Leute, die arbeiten bei SAP oder irgendwelchen DAX-Konzernen. Das ist halt nach der sozialen, wie soll ich sagen, Ordnung geiler, ne? Also wenn du sagen kannst, du arbeitest bei SAP oder so, jetzt aus Mannheim, natürlich viel krasser, ne? Also da bist du jemand. Wenn du jetzt sagst, du bist selbstständiger Versicherungsmakler, ja, das ist halt nicht spektakulär. Wenn man aber dann auf den Gehaltszettel und die Möglichkeiten guckt, sieht das, glaube ich, anders aus. Je nachdem, ne?
Gibt's wie viel Geld, wenig Geld. Alles. Genau. Ich wollte aber, den hast du gut anmoderiert, zum letzten Punkt überkommen. Was würdest du jungen Maklern, jungen Menschen empfehlen, wenn sie in die Branche starten und noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen? Was wären so deine drei Tipps an den jungen Makler, wo du dir vielleicht die Nase verbrannt hast oder was du sagst, seit ich das mache, funktioniert mein Business deutlich besser?
Sehr gute Frage, aber auch sehr schwierige Frage, an der ich selber immer wieder scheitere. Also wenn Leute mich selbst fragen, dann, wie soll ich sagen, habe ich keine 1A-Lösung und kann dir quasi nicht sagen, geh den Weg, das ist der perfekte Weg. Ich kann nur meinen Weg sagen über einen Strukturvertrieb und muss da ehrlich sagen an alle Jungen, je nachdem, wie viel Elan man hat, wie viel Vorwissen, wo man steht, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Ich würde jetzt nicht sagen, Strukturvertrieb ist keine Option, weil es gibt halt aus meiner Sicht wenig Schulen, die so gut sind in Sachen Vertrieb, Basics, Verkaufen, einfach diese Unternehmer-Basics, die man haben muss. Was ist Marketing? Wie funktioniert Vertrieb? Wie verkauft man? Einfach dieses unternehmerische Denken, das habe ich da alles gelernt. Bin ich bis heute sehr dankbar für und das wüsste ich halt nicht, wo ich das so anders hätte lernen können, außer halt selbst über Trial and Error, Bücher lesen, aufs Maul fliegen, irgendwelche anderen Coaches. Ja, also das ist nur, sage ich auch Leuten immer, ich empfehle da auch meinen ehemaligen Strukturvertrieb, muss ich halt machen, obwohl ich da nicht alles perfekt ist. Wenn ich dann merke, ey, der Typ hat jetzt nicht ganz so das Zeug, also das ist jetzt nicht der nächste Elon Musk, dann sage ich dem, ey, geh lieber zum Vertrieb, Strukturvertrieb und bild dich da aus und wenn du irgendwann keinen Bock hast, kannst du immer noch aussteigen, wenn nicht, dann ist das ein gutes Geschäftsmodell, gutes Mittelding. Ja, das ist nur so das, ansonsten einfach machen, nicht zu viel nachdenken, ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Nicht zu viel Sorgen machen, nicht zu viel Gedanken, Haftung und keine Ahnung, Beratungsdoku muss perfekt sein und das ist, machen sich, glaube ich, viele verrückt, das ist aber am Ende, zumindest bisher bei mir jetzt noch nicht so wichtig gewesen. Also ich hatte jetzt auch keinen Gerichtsprozess, ich wurde noch nie von Kunden verklagt oder so. Stornos hatte ich, kann ich an einer, zwei Händen abzählen, gut, muss man fair sein, aber war nie ein Thema bei mir, was mir irgendwie das Genick gebrochen hat, im Gegensatz zu anderen Kollegen. Also immer aufrichtig, ehrlich sein, immer ganz, ganz, wie soll ich sagen, im Sinne des Kunden beraten, immer sagen, hey, was braucht der wirklich und nie irgendwie denken, der Kunde ist doof oder der schnallt das nicht, komm, ich mache ein paar MB mehr, das passt schon für den, nee. Einfach immer aufrichtig, ehrlich sein. Klingt jetzt ganz einfach, weil man das irgendwie so als Kind lernt, aber Gefühlen machen das nicht so viele. Von daher, ja, einfach diese Basics beachten. Ganz doof gesagt. Und digitale Skills aneignen. Das ist extrem wichtig. Das haben, glaube ich, viele in der Branche nicht und lassen viel Potenzial liegen. Also wirklich, das ist sehr wichtig. Aber gut, Leute in meinem Alter. Gut, ich kenne Leute in meinem Alter, die kriegen es, ja, will jetzt niemand angreifen, aber keine Ahnung, die haben schon irgendwie Probleme, sich irgendwo einzuloggen und müssen bei Instagram 5-mal ihr Passwort zurücksetzen. Ja, wer das in meiner Generation noch tut und keinen Passwortmanager hat und keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, der sollte auch mal gucken, dass er vorankommt und mal ein bisschen fit wird in diesen Technik-Basics, dass er mal weiß, wie funktioniert eine Website, was ist überhaupt Client-Server-Prinzip und so weiter, was ist ein E-Mail-Server, das wissen ja viele gar nicht, jetzt bin ich erschreckt. Aber gut, also so Basics sollte man schon drauf haben als Unternehmer. Ne? Also man sollte schon Generalist sein in vielen Hinsichten. Vor allem, wenn man Mitarbeiter will und so. Das wird als Experte, Spezialist, okay. Wird das.
Finde ich gut. Das war genauso, wie ich es erwartet habe. Coole Tipps, aber auch nochmal Finger in die Munde, in die Wunde. Es darf ein bisschen wehtun, man muss sich selber weiterbilden, man muss was drauf haben. Und wie sagt man so schön, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Genau, so ist das ja. Jetzt haben wir
überragend.
Fast die eine Stunde voll, perfekt.
Wie viel haben wir jetzt im Bali? Yeah.
18.37 Uhr, ja, dunkel. Das ist tatsächlich noch zuletzt ein bisschen schwieriger mit der Zeitverschiebung, als ich dachte. Am Anfang dachte ich total positiv. Da hier aber so früh dunkel wird, nämlich jetzt schon seit einer halben Stunde 18 Uhr, ist der Biorhythmus, also die innere Uhr, etwas verschoben. Das heißt, ich werde abends viel früher müde als in Deutschland. Also ich gehe schon um 10 schlafen, wo in Deutschland noch minus 6, 16 Uhr ist. Ja, vor dem Bett gehen will man jetzt nicht nonstop arbeiten, dann will man auch irgendwie runterkommen. Das heißt, ja, aktuell kann ich vielleicht Termine bis 15 Uhr annehmen. Glaube ich jetzt nicht ganz perfekt, muss ich auch noch eine Lösung für finden, wie ich das mache. Wobei viele Kunden auch vormittags können, viele sind im Homeoffice, sind flexibel, aber ja, das ist jetzt tatsächlich nicht perfekt.
Da musst du durch. Ja. In diesem Sinne, Dennis, ich danke dir für dieses kurzweilige und spannende Interview. Makler und Vermittler Podcast, over and out. Ciao, ciao.